Mir, Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Enrico Eberlein. Mit Enrico teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam wollen wir heute wieder Denkanstöße sammeln, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Enrico, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, um ein bisschen mit mir über den Rechtsstaat zu plaudern.
Oh, plaudern, sehr gern. Dankeschön für die Einladung. Freut mich, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier die Gelegenheit habe.
Sehr gerne. Enrico, wie allen Gästen zu Beginn die Frage, das erste Wort, das dir jetzt gerade einfällt, wenn ich Rechtsstaat sage.
Ein Wort ist ja echt schwierig.
Darf ich zwei?
Darf ich zwei? Ich nehme zwei. Ja. Ich würde es mal in einem Wortspiel nehmen. Gefahrfreiheit.
Gefahrfreiheit. Magst du es ein bisschen ausführen?
Ja, sehr, sehr gern. Also für mich ist, ich habe eine gewisse Historie. Also für diejenigen, die mich nicht kennen, meine ersten 20 Jahre des Lebens habe ich in der DDR verbracht. Und da war sozusagen Rechtsstaatlichkeit etwas anders definiert. Nicht zu sagen, kein Rechtsstaat an der Ecke und Freiheit gab es an dem Ende auch nicht. Und für mich ist dementsprechend Rechtsstaatlichkeit sehr stark mit Freiheit, mit meiner persönlichen Freiheit verbunden. Und warum ich dieses kleine, sehr große Wort Gefahr daneben gepackt habe, liegt einfach daran, dass ich es unter zwei Punkten ausdeuten würde. Punkt eins ist, viele Freiheit führt natürlich auch zu einer gewissen Gefahr, ne? Also jeder definiert seine Freiheiten vielleicht anders und spätestens da endet sie, wo sie die Freiheit eines anderen einschränkt. Das wird manchmal vergessen zu dem Thema. Das zweite Punkt ist natürlich, und darum machst du ja auch den Podcast, dass ich momentan, das sehe ich natürlich viel größer, die Gefahr sehe, dass unsere Freiheit, unsere demokratische Freiheit in Gefahr kommt, wenn die falschen Kreuze zu den nächsten Bundestagswahlen oder auch in 4 Jahren gesetzt werden. Ich sehe es ja sogar schon ein Stück weiter. Ich hoffe auf die Vernunft der Menschen am 23. Februar, aber in 4 Jahren gibt es die nächsten Wahlen und davor die Landtagswahlen. Ich schließe nicht aus, dass da die Gefahr noch viel größer ist und ich kann es nicht kleiner reden. Also ich habe da schon einen sehr, sehr großen Respekt. Deswegen bin ich auch sehr, sehr groß engagiert, dass ich die Gefahr sehe, dass wir unsere Freiheit, unsere Rechtsstaatlichkeit dass die leidet und wir irgendwann in einem Staat aufwachen, den wir so alle nicht wollten.
Ich glaube, die Gefahr sehen momentan sehr viele Menschen in Deutschland und blicken auch so ein bisschen mit Sorge auf die Bundestagswahl. Man muss aber ja sagen, es gibt ja ein großes Spektrum demokratischer Parteien. Da ist ja eigentlich für jeden was dabei. Enrico, mit Blick aufs Grundgesetz, das ist ja immer so eins meiner Lieblingsthemen. Ich mag das Grundgesetz sehr. Welcher Artikel im Grundgesetz ist dir aktuell am wichtigsten und warum?
Also das Grundgesetz, muss man schon sagen, ist eine geniale Erfindung, oder? Also diejenigen, die daran geschrieben haben und ich bin dann kein Jurist, aber ich ziehe da meinen Hut. Also das ist schon, da ist sehr viel Professionalität eingeflossen. Und wenn man sich überlegt, wie alt es schon eigentlich ist und immer noch gültig ist und immer noch funktioniert. Für mich ist Artikel 5 das Thema, jeder hat das Recht, seine eigene Meinung in Wort und Schrift zu artikulieren und dementsprechend sich auch natürlich Zugang zu Quellen zu schaffen. Ich glaube, das ist momentan sehr, sehr entscheidend. Wir kommen in ein Zeitalter durch die Digitalisierung, wo wir mit Fake News überhäuft werden. Das ist natürlich vielleicht ein Nebeneffekt, ein bitterer, dass jeder äußern kann, was er möchte, sozusagen. Aber umso wichtiger ist es, sich ja auch die anderen Zugangsquellen zu schaffen, zu überprüfen, ob was an diesen Aussagen wahr ist, was fake ist, was echt ist. Und es sich auch äußern kann, weil du hast gerade gesagt, wir haben natürlich ein sehr breites Spektrum von demokratischen Parteien. Aber wir sehen natürlich auch einen gewissen politischen Frust in der Bevölkerung. Und umso wichtiger ist es, dass man versucht, über verschiedene Wege der Kommunikation, und dein Podcast ist ja einer, und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die werden in einer anderen Staatsform eingeschränkt, den Zugang zu den Wählerinnen und Wählern zu schaffen, dass sie sich Fakten besehen und dann ein sehr wohlüberlegtes Kreuz setzen. Also deswegen ist es das, was mich momentan insbesondere bewegt. Und ja, ich habe ja 20 Jahre in einem Staat gelebt, vielleicht zum Schmunzeln. Also ich hatte das Gefühl, dass bei uns schon die Urmenschen so ein Sozialisten waren. Also da wurde schon interpretiert, was der Urmensch sozialistische Züge hat. Das ist natürlich jetzt mit dem Augenzwinkern zu sehen und leicht überdreht. Aber so kann man natürlich auch sozusagen Menschen manipulieren, indem man ihnen falsche Informationen gibt, wichtige Informationen vorenthält. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiges Gut und eine Stärke unserer Demokratie, die hohe Vielfalt. Und ja, man ist natürlich dann durch nicht immer einer Meinung und manchmal sind die Meinungen sehr, sehr weit auseinander. Und man muss einen Kompromiss finden. Aber gucken wir mal die letzten Jahrzehnte an. Das hat diese Demokratie in unserem Land, das hat dieses Land sehr erfolgreich gemacht. Ich meine, wir sind kein großes Land. Das dürfen wir nicht vergessen, ne, im Verhältnis vielleicht zu anderen Staaten. Und trotzdem waren wir so erfolgreich. Und das verdanken wir unter anderem dieser Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Prozesse dieses Landes.
Ich glaube, das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass es unterschiedliche politische Auffassungen gibt. Wenn ich jetzt einfach gucke, in meinem Bereich geht ein Gesetzgebungsvorhaben an den Staat. Da haben ganz viele Parteien unterschiedliche Auffassungen dazu. Auch wir innerhalb sind nicht immer überall einer Meinung bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Ja. Aber das ist ja Sinn und Zweck des politischen Diskurses, sachlich und fachlich zu debattieren und dann auf Seiten der Politiker natürlich auch irgendwie einen Kompromiss zu finden. Das ist Politik immanent, denke ich. Und das ist ganz wichtig und das ist auch richtig und gut so.
Ja.
Enrico?
Ja? Also vielleicht der Einsatz. Also ich verstehe natürlich Menschen, die das auch momentan überfordert. Vielleicht überfordert es uns auch alle, ne? Wir haben, die Komplexität erhöht sich jeden Tag. Die Herausforderungen werden eigentlich immer größer für jedes Land, für auch die Fortschritte der Digitalisierung und andere Themen. Und dann sind natürlich einfache Antworten schlichtweg nicht mehr möglich. Also, und dementsprechend ist natürlich eine Diskussion in so einem demokratischen Prozess noch länger, als es vielleicht vorher schon war und für jeden nicht nachvollziehbar, ne? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir da noch mehr Zugang schaffen, mehr erklären und transparenter werden und vielleicht auch eine andere Diskussionskultur entwickeln, uns ein bisschen zurücknehmen in unserer Meinung, weil am Ende gab es ja immer Kompromisse. Also es ist ja selten die eine oder die andere Entscheidung getroffen worden. Ne? Es gab immer eine Kompromissentscheidung, zu welchen Prozentsätzen auch die Meinungen eingeflossen sind. Und ich glaube, das wäre mir wichtig, dass wir das wieder ein bisschen mehr lernen und vielleicht uns selbst ein bisschen zurücknehmen. Jeder in seiner Funktion und Möglichkeit. Dann sind, glaube ich, schneller Lösungen zu finden bei auch hoher Komplexität. Ja, und ich warne vor einfachen Lösungen, die schon da sind. Also ich glaube, die können nicht funktionieren, werden nicht funktionieren, sondern die haben andere Gründe, warum sie nach vorne gestellt werden.
Finde ich einen guten Punkt. Enrico, wo siehst du dich selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht? Welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, privat, in deinem Beruf?
Ja.
Ganz gleich.
Also ich bin ja Banker, die mich kennen, wissen das. Und ich habe mal vor vielen, vielen Jahrzehnten ja in der Bank angefangen. Da gab es so eine Paragraph 1, ungeschriebenes Gesetz. Banker halten sich bitte politisch ein bisschen zurück, sind neutral aufgrund ihrer Funktion, weil ja sozusagen der Kunde ist König und die Gefahr besteht, wo gehen die Diskussionen hin. Das Gesetz muss ich leider jeden Tag brechen mittlerweile, weil ehrlicherweise die politischen Tendenzen mir durch tiefe Markt gehen, die wir momentan haben. Ich habe es ja gesagt, ich habe 3 Kinder. Es macht mir Angst. Ich will nicht, dass meine Kinder ihren Lebensabend nicht mehr in der Demokratie verbringen können. Ja? Also dass es quasi die eine umgekehrte Entwicklung haben, als ich hatte. Dementsprechend nehme ich meine Rolle so weit wie möglich gerecht. Ich bin manchmal sogar mal überlegen, ob ich nicht doch noch in eine Partei eintrete, was ich bisher immer zurückgezogen habe. Also mache ich es erstmal in meiner Funktion. Das mache ich in meiner Aufgabe, in meinem Job, in meiner Verantwortung. Das ist sicher manchmal noch untypisch, dass man da auch über politische und gesellschaftliche Themen diskutiert. Aber ich finde, meine Meinung ist, dass es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr gibt als heute, dass die Wirtschaft auch darüber offen diskutiert und Stellung bezieht und die Diskussion auch am Job geführt werden. Ich meine, wo bin ich denn am Großteil meines Tages? In meinem Job und nicht im Privatleben, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, ich führe auch diese Diskussion. Manche nervt es schon in der Familie, im privaten Umfeld. Vielleicht jetzt nicht unbedingt unter dem Weihnachtsbaum, aber kurz davor und kurz danach. Und der dritte Punkt, ich versuche mich überall zu engagieren, wo es geht, mich einzubringen, weil natürlich ist es einfach, sich hinzusetzen von der Couch und zu sagen, oh, die machen das alles falsch und die haben ja keine Ahnung und die können das nicht richtig entscheiden und ich sehe das viel besser. Ja, aber ich sag mal so, ich glaube, der bessere Schritt ist, sich selbst einzubringen. Und das bietet ja eine Demokratie. In dem Staat, in dem ich groß geworden bin, gab es die Möglichkeit nicht. Und hier kann ich es tun. Und das tun wir. Und mir geht es vor allen Dingen darum, den Menschen zu zeigen, was sie an der Demokratie haben. Ich glaube, ja, ich meine, wir haben ja nicht nur in Ostdeutschland eine hohe Quote von Menschen, die eine bestimmte Partei wählen, die mit unserem Rechtsstaat nicht so richtig leben kann, sondern die haben wir in der gesamten Bundesrepublik mittlerweile. 20%, finde ich, ist nicht mehr wenig. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass uns vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, was die Stärken dieses Rechtsstaates sind, was die Stärken dieser Freiheit sind, was für uns so irgendwie selbstverständlich ist. Wir spielen aber mit der Gefahr, dass diese Selbstverständlichkeit verloren geht. Und ich glaube, und das sehe ich in meiner Rolle, es vorher bewusst zu werden, sich darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich der Vorteil dieser Form der Demokratie. Und da wird man sehr schnell feststellen, was Besseres haben wir noch nicht erfunden. Sie ist nicht perfekt, aber man kann sich ja einbringen. Sehe ich das? Und der zweite Punkt, lange Antwort jetzt irgendwie, sehe ich gerade. Der zweite Punkt ist, die Menschen zu motivieren, zur Wahl zu gehen, und zwar bewusst. Also es gibt genügend Möglichkeiten, wo man sich mittlerweile informieren kann. Man muss nicht die Wahlprogramme im Text lesen. Manchmal sind ja die Hinweise und die eigentlichen Botschaft auch etwas versteckt formuliert. Also gibt es ausreichend Möglichkeit, sich sehr schnell auf den Punkt zu informieren. Und dafür möchte ich Werbeträger sein. Und dass man dann nicht sagt, ich gehe aus Trotz nicht wählen, sondern ich gehe wählen, und zwar ganz bewusst. Das ist sozusagen meine Rolle, die ich da sehe.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wann, aber ich glaube, jetzt Anfang Februar, glaube ich, wird der Wahl-O-Mat dann freigeschaltet. Und da kann ja jeder nach ganz eigenen Bedürfnissen dann auch gewichten, sich große Parteien anzeigen lassen, kleine Parteien. Da wird jeder fündig. Jetzt hast du gerade noch so einen Punkt angesprochen, der treibt mich auch immer um. Man nimmt gar nicht mehr so wahr, was der Rechtsstaat für uns tut, welches Privileg wir damit haben. Vielleicht kannst du das ein bisschen mit Leben füllen. Bei welcher Gelegenheit hast du beruflich oder privat zuletzt wirklich von unserem Rechtsstaat profitiert?
Also eigentlich könnte man jetzt Bücher führen, ne? Weil wir profitieren ja eigentlich alle jeden Tag davon. Also sag mal so, und es ist nur nicht immer bewusst. Ich habe bewusst einen Punkt genommen. Wir haben ja über die Gruppe Nie wieder ist jetzt auch Stammtische in Deutschland und haben gesagt, wir wollen jetzt aus der digitalen Bubble auch in die persönliche Gespräch suchen. Und dafür haben wir durch eine andere Gruppe eine Lichterkette organisiert, die jetzt bald stattfindet. Dreimal, die drei Sonntage vor der Bundestagswahl. Und ja, dafür brauchte ich ja erstmal das Recht, dass ich mich, das freie Versammlungsrecht, ne? Ich glaube, Paragraph 8 oder so, du bist die Expertin, vermute ich mal ganz stark. Also, und das hätte es in meinen ersten 20 Lebensjahren nicht gegeben. Also, dieses Recht hätte ich weder bekommen. Und wenn ich es mir genommen hätte, wäre das spätestens hinter Gittern geendet. Also, dementsprechend habe ich davon ganz aktuell profitiert. Und ich muss gestehen, ich glaube, es hat 2 Minuten gedauert. Ich habe 2 Minuten gedauert, das angemeldet, die Demonstration mit der Polizei Rücksprache geführt, ein sehr angenehmes persönliches Gespräch, die haben mir ein paar Tipps gegeben und es war erledigt. Also das wäre in einem nicht demokratischen Staat undenkbar. Wir sehen ja die Bilder jeden Tag, die in den Nachrichten kommen. Davon habe ich persönlich letztendlich sehr stark profitiert gerade. Also das führt sich gerade vor Augen, weil ich habe das selber noch nie gemacht. Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, eine Demonstration anzumelden, aber ich finde, es ist an der Zeit und zum Glück tun das ja viele Menschen jetzt auf die Straße zu gehen und ihre Meinung zu äußern. Dann sind wir ja wieder bei meinem ersten Artikel der Meinungsfreiheit. Also es kombiniert sich gerade ganz gut. Deswegen sind die beiden Dinge, die mich gerade sehr, sehr intensiv bewegen. Ein anderer Punkt, wenn ich das noch sagen darf, wäre für mich eigentlich das Thema, dass ich wählen darf. Also wir diskutieren über Nichtwählerquoten, ne? Und ja, ich verstehe, dass Menschen frustriert sind an manchen Ecken. Ich bin auch nicht über alles glücklich, ehrlicherweise. Aber dafür gibt's ja die Wahl, die sich immer wieder regelmäßig wiederholt, wo man seine Stimme setzen kann und dann seine Meinung äußern, auch darüber setzen kann. Aber meine erste Wahl mit 18 war nicht demokratisch. Und ich erzähle gern, sorry, immer Geschichten aus meinem Leben. Vielleicht bin ich schon so alt, das kann daran liegen. Aber wenn man mit 18 das erste Mal an der Wahlurne steht, das erste Mal wählen darf, ja, ich war damals noch in die Armee eingezogen und nicht wirklich freiwillig. Also, und dann stehst du an der Wahlurne und denkst du, ich will das eigentlich nicht wählen, weil es ist ja keine Wahl. Es ist ja schon, das Ergebnis steht ja schon vor der Wahl. Also, das ist eigentlich nur eine Show hier. So, also komm, ich spiel bockig und fange an, diesen Wahlzettel zu zerreißen oder ungültig zu machen. Und dann stehst du in der Wahlurne und guckst dich um und sagst, wo ist die Kamera? Kann das Folgen für mich persönlich haben? Kann es sein, dass wenn ich diese Wahlbox verlasse, dass vorne jemand steht und sagt, sie haben da gerade den Wahlzettel ungültig gemacht. Wenn dir das mit 18 durch den Kopf geht, weißt du das Recht der freien Wahlen mehr als zu schätzen. Und deswegen gehe ich in jede Wahl, zu jeder Wahl.
ganz ehrlich, Enrico, mich gruselt es da gleich. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du diese sehr persönlichen Geschichten mit uns teilst, weil ich glaube, dass das für uns alle, auch für mich als Anwältin, die jeden Tag damit zu tun hat, immer wieder hilfreich ist, mal zu hören, so richtig konkret zu hören, hey, pass mal auf, wenn du das nicht hast, dann fühlt sich das so an. Das ist dann so. Und ich glaube, das vergessen wir immer und immer wieder, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir unsere Meinung äußern dürfen, dass wir wählen dürfen. Und daher vielen Dank für diese Geschichte. Sind das so die Themen, die rechtsstaatlichen Themen, die dich jetzt akut auch am meisten umtreiben, oder gibt's da noch ein weiteres?
Naja, es gibt schon noch ein weiteres, und das hat natürlich auch nochmal mit den aktuellen Bundestagswahlen zu tun, ne? Also du bist da tiefer drin. Die Diskussion, ob man eine bestimmte Partei, ich nehme jetzt bewusst den Namen nicht in den Mund, mache ich keine Wahlwerbung, für diejenige, ob sie sozusagen für die Wahl zugelassen ist oder nicht. Und ich habe extra noch vorher nachgelesen vor dem Podcast, wo steht das eigentlich? Paragraph 21 habe ich gesehen, im Grundgesetz ist das verankert.
Artikel
21, Entschuldigung, wenn eine Partei sozusagen mit ihrem Verhalten oder Anhänger gegen das freiheitliche, demokratische Grundordnung unseres Staates verstößt, ne, dann sagen, muss man überlegen, ob man deren Tun nicht einschränkt. Das bewegt mich schon, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin auch selbst persönlich immer hin und her gerissen, sozusagen verbietet man oder verbietet man nicht. Ich glaube schon, dass das ein sehr gravierender Schritt ist, ja. Aber meine Großeltern haben natürlich, also sie haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt und sie leben beide nicht mehr und sie haben ehrlicherweise die Demokratie nicht lange erlebt. Das heißt, sie sind von einer Diktatur in die nächste gefallen, was jetzt nicht gerade sehr glücklich war für ein Leben. Und ich kann mich an deren Geschichten erzählen, und der Satz, der ist natürlich nicht von denen, aber den sagt jeder, wehret den Anfängen. Und ich glaube, es ist schon weit über die Anfänge hinweg. Ich sehe das auch in meiner Heimat, was sich da so in Teilen entwickelt. Die machen wir schon Angst. Und ich finde, das eine ist, und da sind wir wieder bei dem Freiheitsbegriff am Anfang zum Thema Rechtsstreit, ne? Wir haben eine Menge Möglichkeiten in diesem Staat und viele Freiheiten. Und man kann auch Dinge äußern, die ich nicht äußern würde, geschweige denn denken würde. Aber ich finde auch, der Rechtsstaat hat mehr als das gute Recht zu sagen, hier und nicht weiter, hier ist jetzt Schluss, oder ihr habt eine Grenze überschritten, die passt einfach nicht mehr. Und für mich gilt auch nicht, dass es Einzelpersonen sind, weil es ist eine Organisation, es ist eine Partei, die es organisiert. Also haben sie es akzeptiert, und wenn es nur einer ist, der sich darüber äußert. Und dementsprechend treibt mich das sehr um, kann mir da kein Urteil bilden, was da möglich ist oder nicht. Aber es bewegt mich schon, es bewegt mich in dem Herzen, weil, ja, ich finde, vielleicht ist dann, oder das ist das Schwierige an einem demokratischen Rechtsstaat, dass eben auch solche Entscheidungen nicht so einfach sind, ne? Also der bewegt mich sehr, sehr an dem Bereich. Und ich mache das bewusst, ich sag mal so, egal was sozusagen passiert, aber jetzt stellen wir mal vor, wir finden eine Partei, die eine Sperrminorität hat, die Gesetze verhindern kann. Und jeder, der sich nicht tief in die Politik beschäftigt, wird das immer auf die regierenden Parteien zurückführen, aber die können gar nichts dafür, weil sie sind einfach in den Handlungen eingeschränkt worden. Wir brauchen nur an gewisse Bundesländer gucken, die das schon seit der letzten Wahl haben, wo dann alle Gesetze verhindert werden. Und viele sagen, ja, das liegt an den Regierenden, aber war es gar nicht so, sondern es war an der Sperrminorität, die das verhindert hat. Oder wenn, gucken wir in das Nachbarland Polen, wenn auf einmal Medien eingeschränkt werden oder das Ziel davon besteht, was das für Folgen hat. Ja, also ich meine, ich habe 20 Jahre einseitig immer was gehört. Ich habe in Dresden gewohnt, da war immer das geflügelte Wort ARD, Außenraum Dresden. Also das heißt, ich habe kein Westfernsehen erlebt, ich konnte nicht parallel gucken und wurde ausschließlich von diesen Nachrichten bestückt. Und dass die einseitig waren, muss ich keinem erklären. Aber da passiert was, da werden Menschen manipuliert offensichtlich, ne? Und ich sage, all diese Punkte bewegen mich schon, so viel Zeit haben wir ja gar nicht, aber vor denen habe ich schon tierischen Respekt. Ich habe sie halt alle schon mal erlebt und bewusst erlebt. Ich war halt schon so alt, dass ich das auch bewusst mitbekommen habe. Dementsprechend setze ich mich dafür ein, dass unser Rechtsstaat erhalten bleibt, dass das Treiben gewisser Parteien schlichtweg einfach nicht zum Zuge kommen. Und ich hoffe, der Rechtsstaat nutzt alle Mittel, das auch einzugrenzen.
Also ich bin ja viel im Austausch zu dem Thema mit Juristinnen und Juristen.
Ja.
Und man muss ganz klar sagen, das ist das schärfste Schwert, das unsere Verfassung zur Verfügung hat. Und ich kann einige Argumente derer, die sagen, ja, diese bestimmte Partei, die ist verfassungsfeindlich. Gleichwohl befürworten sie nicht ein Verbotsverfahren. Also auch da kann man ja ganz sachlich drüber diskutieren. Also da ist man sich ja hinterher nicht spinnefeind. Das ist bei jedem rechtlichen Problem, glaube ich. Hast du zwei Juristen, hast du drei Meinungen. Also das muss man ja einfach so sagen. Was ich aber ganz schön fand, du hast eben schon wieder einen weiteren Grundgesetzartikel letztlich angesprochen. Du hast gesagt, es gab ja keine freie Presse. Das ist ja auch wieder eigentlich ein schöner Artikel im Grundgesetz, etwas, das wir auch genießen, Pressefreiheit. Enrico, gibt's davon abgesehen ganz grundsätzlich ein rechtsstaatliches Thema, für das du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst oder das du gern verbessern würdest?
Ja, es gibt ein Thema, was eigentlich in den letzten 4 Jahren intensiv diskutiert wird. Und ich habe die Befürchtung, das wird jetzt, egal wie die Wahl ausgeht, von der Tagesordnung so ein bisschen verschwinden. Artikel 20a habe ich mich belesen, wie du siehst. Also ich habe fast eine juristische Ausbildung genossen. Aber zumindest, nee, das war mir irgendwie wichtig, ist das Thema, der Staat schützt in der Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Und ich bin eher zum Thema Nachhaltigkeit engagiert. Und da geht es mir nicht um Politik, um das gleich vornweg zu sagen, sondern es geht um diese Entwicklung. Und da können wir uns ehrlicherweise politisch engagieren, wie wir wollen. Aber da tickt eine andere Bombe, nämlich unsere Lebensgrundlage, wo wir so tun, als wenn das nicht wäre. Und das tun ja bestimmte Parteien, negieren ja auch diese Entwicklung. Wobei, sag ich mal, wahrscheinlich, ich habe es nicht abgezählt, aber 98-99% der Wissenschaftler sagen, das sind die Fakten. Also da geht es nicht um Politik, sondern um faktische, dramatische Entwicklungen. Und da finde ich, und da ist mir sozusagen die demokratische Mitte egal, in welcher Farbe. Aber ich hoffe, sie werden das alle in ihrer Verantwortung nehmen. Steht nämlich da im Grundgesetz, dass sie auch das nehmen und nicht nur eine oder zwei bestimmte Parteien, bei denen das vielleicht auch Parteiprogramm im größeren Sinne ist. Ne? So, ich habe 3 Kinder und die sollen irgendwie einen bewohnbaren Planeten haben und hoffentlich auch ihre Enkel und Kindeskinder, wie auch immer an der Stelle. Also das ist das, was mich momentan so noch mit bewegt, weil ich merke, dass wir reden ja momentan nur über Zuwanderung, Migration, als wenn das das Allheilmittel, also als das entscheidendste Thema aller Themen werde. Das sehe ich persönlich anders. Es gibt viele andere wichtige Themen, die viel größer sind oder auch die Diskussion zu Europa. Ich meine, wir sind eine Exportnation. Ich komme ja aus der Wirtschaft. Ich meine, dieses Land ist nicht durch Binnenwirtschaft stark geworden, sondern durch Exportwirtschaft international soweit. Und wenn man sich davon abschotten will, die Mauern hochziehen wollen, ich habe schon mal hinter einer Mauer gelebt, das möchte ich nochmal, ganz ehrlich, oder zu sagen, alles nur noch wir first, also das mag Amerika machen, da finde ich das auch schon unschön, aber die sind ein bisschen größer als wir. Man unterschätzt, dass wir davon leben, unser Luxus kommt durch den Export und nicht nur durch die Binnenwirtschaft. Also deswegen, da gibt es eine Menge Punkte mehr, die mich bewegen. Digitalisierung, Bildung, also ich glaube auch Themen, die alle eigentlich theoretisch auf der Agenda haben, die so ein bisschen also momentan irgendwie in die zweite, dritte Reihe kommen, über die wir eher diskutieren sollten und in den Vordergrund stehen sollten und auch der Aufmerksamkeit des Rechtsstaates bedarf.
Vielen Dank für deine Perspektive. Das war wieder was ganz anderes als mit den bisherigen Gästen, finde ich sehr, sehr interessant. Und Enrico, wir schließen immer dieser Podcast oder diese Spezialserie heißt ja Mir. Menschen im Rechtsstaat. Daher hast du jetzt noch die Gelegenheit von mir zu dir aufs Ohr, deine Message an die Lauscher da draußen, die eine Botschaft zu unserem Rechtsstaat, die du jetzt gerade heute loswerden möchtest.
Genau, du hast meine Geschichte zum Thema Wahlen gehört und deswegen ist meine Botschaft, bitte, bitte, bitte geht wählen. Nutzt euer Recht. Ehrlicherweise ist ja fast eine Pflicht, wählen zu gehen. Ich bin mir sicher, dass antidemokratische Parteien ihre Wähler mobilisieren werden. Und wir sollten alle demokratischen Wähler mobilisieren, sozusagen. Und ihr müsst nicht unbedingt auf den Wahltag warten, sondern ihr könnt auch vorher wählen gehen. Das bietet ja unser demokratischer Staat. Also geht vorher wählen, wenn ihr an dem Tag verhindert seid, was auch immer, dann macht es vorher per Briefwahl oder geht sozusagen in das Briefwahlzentrum. Wäre meine Botschaft, weil das ist, glaube ich, der beste Schutz für unseren Rechtsstaat, wenn die Wahl so ausgeht, dass die Parteien der Mitte die Mehrheit haben, eine antidemokratische Partei keine Sperrminorität hat. Das ist, glaube ich, der beste Schutz. Und dann lasst uns das Beste draus machen nach dem Wahlergebnis. Also, aber setzt voraus, dass ihr bitte am 23. alle wählen geht. Das wäre meine Botschaft.
Das war deine Botschaft und ich hoffe, sie ist angekommen. Enrico, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, liebe Steffi.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und hier gehen zum Schluss noch Grüße raus an meinen Social Media Demokratie Buddy Sebastian Holtkämper.
Gern geschehen. Freue mich auf alles, was kommt und aus dieser kleinen Idee entstehen wird.
Ich mich auch. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.